Mein Name ist Max Hamburger. Ich wurde 1881 in Aschaffenburg geboren und habe fast mein ganzes Leben hier gelebt.
Moment, wer spricht da? Max Hamburger? Der Max Hamburger, der vorm Zweiten Weltkrieg eine bekannte Persönlichkeit in Aschaffenburg war? Ja, genau der. Er wurde von den Nazis ermordet, weil er Jude war. Und jetzt, im Februar 2022, erinnern das Stadt- und Stiftsarchiv und der Verein Jüdisches Leben in Unterfranken mit einem Messenger-Projekt an sein Leben. Das heißt, Max Hamburger schickt in den kommenden Wochen WhatsApp-Nachrichten aus der Vergangenheit an uns in die Gegenwart. Also, er kann das natürlich nicht mehr selbst tun. Deshalb spreche ich, Moni Münch, in diesem Podcast mit Jennifer Jessen. Die Literaturwissenschaftlerin ist sozusagen die Tourenleiterin auf dieser digitalen Zeitreise. Sie hat das Projekt Erinnern immer für das Stadt- und Stiftsarchiv konzipiert und umgesetzt. Mein Echo Podcast. Wir bleiben im Gespräch.
Ja, also ich bin Jennifer Jessen und ich arbeite seit 1. November 21 im Stadt- und Stiftsarchiv. Bin Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin, habe erfreulicherweise letztes Jahr im September meine Dissertation eingereicht und warte jetzt auf das Gutachten.
Und jetzt machst du gerade in Aschaffenburg, setzt du das Projekt Erinnern immer um. Das ist ein Messenger-Projekt, hast du mir erzählt?
Genau, und ein Messenger-Projekt bedeutet, dass man sich anmeldet für diese, also man abonniert eine Newsletter und erhält dann regelmäßig Nachrichten zu einem bestimmten Thema, in diesem Fall eben von Max Hamburger für das Projekt Erinnern immer, das am 16. Februar startet.
Kannst du vielleicht diesen Max Hamburger für uns mal kurz vorstellen? Wann hat er gelebt? Was war das für ein Mensch? Und ja, erzähl doch mal.
Ja, Max Hamburger war ein Aschaffenburger. Er wurde 1881 hier geboren und hat auch fast sein ganzes Leben hier gelebt und war hier als Kaufmann tätig. Er hat ein Geschäft von seinem Vater übernommen und das dann später mit seinem Schwager zusammengeführt und war absolut integriert in der Stadtgesellschaft. Das Geschäft war ja gut besucht, kam gut an bei den Aschaffenburgerinnen und Aschaffenburgern. Und er wurde 1942 deportiert im April, also nun bald 80 Jahre, also vor nun bald 80 Jahren. Und an ihn möchten wir stellvertretend für ganz viele andere jüdischen BürgerInnen in Aschaffenburg erinnern.
Also Max Hamburger war Jude und ist im Holocaust von den Nationalsozialisten ermordet worden.
Richtig, genau.
Aber das Projekt, also die Zeit, in der er quasi Nachrichten an uns ins Heute schickt, das war die Zeit davor, oder?
Genau, also um die Deportation selbst wird es tatsächlich nicht gehen in diesem Messenger-Projekt, weil wir auf dieses alltägliche Leben eingehen möchten. Also mir war es wichtig, ihn als Individuum wirklich mitten im Leben zu charakterisieren. Und das Ganze basiert ja auf Fakten und Daten, die in der Datenbank Jüdisches Leben Unterfranken abrufbar sind. Wir haben noch andere Quellen, zum Beispiel einen Brief, den er 1942, meine ich auch, an die Gestapo geschickt hat und darum gebeten hat, dass er bitte nicht deportiert wird und auch begründet hat, warum, nämlich Verantwortung gegenüber seinem Schwager und seiner ältesten Schwester. Und diese familiären Bezüge aufzuzeigen, sind wichtig gewesen, einfach um eben dieses ganz normale Leben zeigen zu können und nicht das Ende, das leider für viel zu viele Menschen eben so gewesen ist. Es ist uns wichtig, an ihn als früheren Aschaffenburger zu erinnern und wie er eben Teil der Gesellschaft gewesen ist.
Mit 60 Jahren, im April 1942, musste ich die Stadt verlassen. Ich wollte hier nicht weg. Aschaffenburg ist meine Heimatstadt gewesen. Ich war hier zu Hause. Mein ganzes Leben ist mit ihr verknüpft. Ich möchte dir von dieser Zeit und dieser Stadt erzählen. Von meiner Familie, die auch hier lebte. Von meinem Geschäft, das ich gemeinsam mit meinem Schwager führte. Von all den kleinen und großen Dingen, die ein Leben ausmachen.
Schickt er dann Bilder oder?
Auch.
Er schickt Bilder, Texte,
Sprachnachrichten.
Sprachnachrichten aus der Vergangenheit, okay.
Genau, richtig.
Spannend.
Ja. Mhm, genau. Ja, also Bilder ist eben Archivbestand, den wir haben im Stadt- und Stiftsarchiv. Und ja, einfach um es auch zu veranschaulichen, wie hat sich die Stadt verändert und eben auch um zu sehen, ah ja, hier hat er gewohnt zum Beispiel oder so seine Werbeanzeige 1912 aus zum Beispiel, um das Ganze einfach näher zu bringen.
Aber ich stelle mir das relativ schwierig vor. Ich meine, du kannst ja nichts dazu erfinden auch, ne? Also das muss ja alles belegbar sein. Du musst deine Quellen beisammen haben. Du hast jetzt vorhin schon mal eine Datenbank angesprochen. Was waren denn so deine Quellen und wo waren die Schwierigkeiten bei der Arbeit?
Meine Quellen waren eben die Daten und Fakten, die in der Datenbank Jüdisches Leben Unterfranken abrufbar sind. Übrigens für jeden, der Interesse daran hat. Und Archivbestände. Und sehr hilfreich war ein Aufsatz einer Kollegin von mir, Stefanie Goethals. Die hat einen Open-Source-Aufsatz geschrieben. Kann man auch auf der Seite des Archivs finden. Gerne auch nachfragen, wenn da jemand mehr wissen möchte darüber. Und dort wird nicht nur über die Familie Hamburger geschrieben, sondern über mehrere jüdische Familien in Aschaffenburg und wie es ihnen ging in der Zeit um 1942, also vor den Deportationen, was da passiert ist.
Und warum ist die Wahl für das Messenger-Projekt dann auf Max Hamburger gefallen?
Der Zeitraum ist natürlich sehr begrenzt gewesen. Also das Projekt begann am 1. November, das sind jetzt 4 Monate, also nicht mal.
Viel Arbeit?
Ja, es war schon sehr fordernd und auch gerade tatsächlich, weil du meintest, wo die Herausforderungen gewesen sind. Am Anfang war das für mich schon auch die Frage, inwieweit kann ich das denn machen, dass ich einen Menschen sprechen lasse, der nicht mehr für sich selbst sprechen kann. Und aber dadurch, dass wir eben uns an die Fakten halten, dass wir nichts dazu erfinden, finde ich, kann man das auch tun. Also wir schreiben nichts Schlechtes über diesen Menschen, das ist schon mal das eine. Und wir dichten ihm nichts an. Es ist gewesen, wie es dort geschrieben steht. Es ist nur die Art der Ansprache ist eben eine andere, um näher dran zu sein an den NutzerInnen, damit eben auch Storytelling ist ja auch wirklich ein Format, was über Emotionen funktioniert. Und da ist es wesentlich effektiver, wenn man diese Nähe durch eine persönliche Ansprache eben auch verstärkt.
Also, dass man quasi wie von einem Bekannten dann angesprochen wird.
Ganz genau.
Aber ich habe auf dem Plakat, zu erinnern immer, habe ich kein Gesicht gesehen.
Ja, das ist so, das ist eine Leerstelle. Ich habe da vorhin schon drauf hingewiesen, ja, es ist eine Leerstelle. Und diese Leerstelle wollen wir sichtbar machen. Diese Leerstelle ist auch deswegen da, weil einfach keine Bilder zur Familie, also von der Familie Hamburger mehr existieren. Bei Max Hamburger war es so, nachdem er deportiert wurde, verblieben seine Schwester Ida und sein Schwager Max Levi in Aschaffenburg und sie sollten im September 1942 deportiert werden. Und sie waren beide über 60 und nun, sie haben für sich die Entscheidung gefällt, dass sie lieber Suizid begehen als sich deportieren zu, also anstatt deportiert zu werden. Und die Gestapo hat dann alles vernichtet, was noch irgendwie an Andenken, an Fotografien in der Wohnung gewesen sind. Davon ist auszugehen, das wissen wir nicht ganz sicher, aber das wird wohl so gewesen sein. Okay. Und deswegen ist da leider, gibt keine Aufnahmen. Was wir eben haben, ist der Brief, der im Archiv ist. Es sind Amtsdokumente, die zu finden sind, mit denen man arbeiten kann. Werbeanzeigen aus alten Zeitungen. Das sind Dinge, mit denen wir gearbeitet haben. Also, ja.
Ja, doch auch eine Geschichte, die, obwohl sie so weit weg ist, hast du es jetzt schon geschafft, bei mir auch Emotionen zu wecken. Also es ist einfach, egal wie lang es her ist, es sind einfach es ist immer, immer wieder erschütternd, diese Erinnerungsarbeit auch. Arbeit ist es ja nicht, ne? Dieses Erinnern.
Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich den letzten Satz geschrieben hatte, habe ich erst mal geweint. Es war eine solche... Es war... Oh Gott, es ist im Verhältnis klingt das wirklich... Ach Gott, es klingt das so unpassend, aber es fiel mir so schwer. Ich war da so hoch konzentriert, weil ich musste mit so viel Fingerspitzengefühl formulieren und ich weiß auch nicht, man ist in diesem, man hat ja eine Verbindung auch zu der Geschichte, zu diesem Menschen, zu der ganzen Familie Hamburger. Und man weiß, ich im Gegensatz zu Max, der erzählt, weiß ich, wie es ausgegangen ist. Und das ist heftig. Also es ist schon, es macht was mit einem, wenn man so einen Text schreibt und für jemanden spricht, der nicht mehr selbst sprechen kann.
Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ist ja auch die Hoffnung, dass es mit den Menschen, die das dann am Ende bekommen, die am anderen Ende der Geschichte quasi stehen, auch was macht.
Hm? Das wünsche ich mir, wirklich.
Wie war das denn eigentlich in Aschaffenburg? Also in Aschaffenburg gab es ja Juden, die waren hier Teil der Stadtgesellschaft.
Ja.
Kannst du uns was darüber erzählen, wie viele Juden hier in Aschaffenburg gelebt haben und was wir über ihre Geschichte wissen?
Ich kann das nicht für alle sagen, natürlich. Was ich sagen kann, ist, dass im Mai 1933 noch fast 600 Jüdinnen und Juden in Aschaffenburg gelebt haben. Einige davon waren eben auch selbstständig, also Geschäftsführer, wie zum Beispiel eben auch Max Hamburger. Andere hatten kleinere Gewerbe, andere waren eben ganz normal auch angestellt. Also wie das eben so ist, also ein Querschnitt der Gesellschaft eben. Einige von ihnen konnten noch vor 38 oder dann 1938 noch auswandern. Zum Beispiel auch die Familie Löwenthal, die hatte ein Geschäft, ein Bekleidungsgeschäft in der Heschelgasse, wie wir ja so schön sagen, also Herstallstraße für die Nicht-AschaffenburgerInnen. Die sind nach Südafrika ausgewandert. Das ist einigen gelungen, aber natürlich viel zu wenigen. Viele wurden deportiert und dann auch ermordet. Andere wiederum haben sich vor der Deportation selbst das Leben genommen. Und einfach, weil das war für sie sozusagen der einzige Ausweg, genau.
Als du jetzt so erzählt hast, habe ich mich gefragt, wie erinnern wir uns eigentlich an diese Menschen und an diese Zeit? Also jetzt kommt dieses Messenger-Projekt, vorher gab es die Stolpersteine. Wird da genug gemacht oder warum ist es überhaupt wichtig, daran zu erinnern? Wie siehst du das?
Ich meine, also wir haben keine Vorstellung davon heute in Aschaffenburg, wie das Zusammenleben mit Jüdinnen und Juden war. Nicht in diesem, dieser, ja, es sind sehr viel weniger Juden und Jüdinnen in Aschaffenburg. Und das war ein ganz, ganz selbstverständliches Miteinander. Ich erinnere mich an meine Großmutter, die im Striedwald geboren wurde und die hat immer... die hat gerne von einem Verkäufer erzählt, der hatte Eisenwaren im Angebot und der hatte sein Geschäft am Dämmersteg und er hat dann auch immer noch was mitgegeben, auch für die Kinder. Und sie fand den total nett. Und eines Tages ist er nicht mehr da gewesen. Das ist eine persönliche Erinnerung. Das ist eine Zeitzeugin, die war damals noch ein Kind, meine Oma, aber sie hat davon erzählt, sie ist eine Zeitzeugin gewesen. Es werden immer weniger, diese Zeitzeugen. Das ist ein Problem. Wir brauchen andere Methoden, andere Formate, um die Erinnerungskultur wachzuhalten, auch anzuregen, wie wollen wir erinnern. Und da ist ein WhatsApp-Projekt ein neuer Ansatz, aber ich denke gerade auch ein Ansatz, um auch jüngere Zielgruppen erreichen zu können. Und WhatsApp ist ein alltägliches Kommunikationsmittel für sehr viele Menschen. Das heißt, man hat es eh schon installiert auf seinem Handy. Es ist kein großer Umstand, sich anzumelden und dann eben auch mehr zu erfahren über diese Leerstelle, die in unserer Stadtgesellschaft existiert.
Mhm. Ja, leuchtet mir total ein. Also gibt es jetzt auch auf Instagram mehr Initiativen, einfach, dass man versucht. Also ich denke an dieses Sophie-Scholl-Projekt oder
richtig.
Oder Ich Eisner war ja auch ein großes WhatsApp-Projekt, das eben auch in die gleiche Richtung ging. Das ist jetzt, glaube ich, auch Vorbild für das, was du jetzt hier konzipierst, ne?
Genau, ja.
Dieses ganze Thema Erinnerungskultur. Du hast ja eine Zeit lang in Berlin gelebt und hast dich da auch schon für die Erinnerungskultur eingesetzt, ehrenamtlich, bei der Zeitzeugenbörse, hast du gesagt, gell?
Richtig. Mhm.
Was für Erfahrungen hast du denn da gemacht, auch gerade was junge Menschen angeht? Also ist denn da, gibt es unter jungen Menschen noch sowas wie eine Erinnerungskultur oder muss man das immer wieder neu ins Rollen bringen?
Also das Interesse daran, an der Erinnerungskultur ist schon da. Natürlich, also in der Zeitzeugenbörse ist es so gewesen, dass es nicht die SchülerInnen selbst gewesen sind, die auf uns zugekommen sind, sondern es waren eben Lehrer und Lehrerinnen, die angefragt haben, ob es möglich wäre, eine Zeitzeugin zu treffen, die über ihre Erfahrungen spricht, während des Dritten Reichs. Ich glaube, das kann man aber auch von Jugendlichen überhaupt nicht erwarten, dass da so eine Initiative da ist, überhaupt darauf zu kommen, dass es solch ein Angebot gibt. Das ist schon ziemlich viel verlangt. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass man eben auch eben diese Kanäle bespielt, wo sich Jugendliche auch, wo sie sind. Und prinzipiell ist ein großes Interesse an Erinnerungskultur da, behaupte ich, und beziehungsweise es ist auch, kam letztens eine Studie raus, wo genau das eben auch gesagt wurde, dass ein großes Interesse da ist, dass an der Geschichte, auch gerade am Holocaust, diese Zusammenhänge zu verstehen, wie konnte es so weit kommen. Und jetzt mal ein persönliches Beispiel. Mein Kind ist 7 Jahre alt und wenn wir zusammen spazieren gehen oder auch zum Einkaufen unterwegs sind, er achtet immer auf diese Stolpersteine und schaut, wer hat da gelebt, was war mit diesem Menschen. Man muss sehr aufpassen, wie man das kindgerecht erzählt, auch wenn dann Fragen kommen. Ich gehe da nicht ins Detail. Ich sage, dass sie eben nicht mehr dort leben konnten, weil er einfach dafür noch zu jung ist. Aber gerade WhatsApp-Nutzung ist offiziell ab 16 möglich. Ich denke, dass es auch ein Alter ist, wo Jugendliche durchaus damit auch kompetent damit umgehen können mit der Historie.
Also die Idee ist schon auch, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und nicht die Menschen, die zu den traditionellen Holocaust-Gedenken zum Beispiel kommen in der Stadt. Das ist
richtig.
Ja doch immer eine ganz bestimmte Gruppe, ja, die dann da dabei ist. Ja.
Genau. Soll, wie soll ich sagen, also möglichst viele erreichen und auch nicht nur HochschulprofessorInnen tatsächlich, sondern gerne auch,
andere Menschen.
Ja, ein Querschnitt der Gesellschaft eben.
Wenn man bei diesem Messenger-Projekt mitmachen möchte oder wenn man diese Messages, diese Nachrichten bekommen möchte, was muss man da machen? Wo muss man sich irgendwo registrieren?
Ja, genau. Also ab 14. Februar wird es freigeschaltet, dass man sich anmelden kann. Und also entweder man scannt den QR-Code, der auf den Plakaten zu sehen sein wird oder eben auch in Anzeigen, oder man geht auf die Seite Aschaffenburg 2.0. Und dort erscheint ein Button, dann kann man klickt dort drauf und dann also ist klar, man meldet sich nun an und wird weitergeleitet zu WhatsApp. Deswegen der dringende Rat, am besten bitte übers Handy diese Seite aufsuchen, weil dann wird das Ganze eben dann auch gleich aufs Handy geschickt. Dann wird das wie bei einem Chatbot. Ich weiß nicht, ob ihr die Tagesschau, diesen Tagesschau-Bot kennt, das ist ganz ähnlich. Also man stimmt dann den Datenschutzbestimmungen zu und dann geht's los. Die Privatsphäre-Einstellungen muss man bestätigen. Dann schreibt man noch Start und dann beginnt es.
Du, ich habe eine Idee. Wir schreiben in die Shownotes hier von diesem Podcast, schreiben wir einen Link rein, wo man direkt auf die Seite kommt, dass man sich quasi für die Nachrichten von Max Hamburger registrieren kann, für das Projekt Erinnern immer.
Perfekt.
Sehr gut. Aber wir sollten vielleicht gerade auch noch mal drüber sprechen, wer eigentlich hinter dem Projekt steht. Also du bist diejenige, die jetzt wirklich die Nachrichten geschrieben hat oder zusammengefasst hat. Aber für wen hast du das gemacht?
Also ich bin ja Mitarbeiterin im Stadt- und Stiftsarchiv. Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt mit dem Verein, also des Stadt- und Stiftsarchivs, mit dem Verein Jüdisches Leben in Unterfranken, Biografische Datenbank e.V. Von der Datenbank hatte ich auch schon gesprochen. Der Verein Jüdisches Leben in Unterfranken hat eine Förderung bekommen von der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt für ein Messenger-Projekt und das zusammen mit dem Stadt- und Stiftsarchiv umgesetzt.
Aha, bisschen kompliziert, aber Aber es ist ja auch immer wichtig, wer steht dahinter, woher kommt das Geld? Ich meine, ohne würde das alles nicht gehen. Ne?
Genau, das kam in diesem Fall von einer Bundesstiftung. Ja. Und das war auch schon die zweite Förderung, die der Verein bekommen hat von dieser Stiftung. Und ja, das letzte Mal ging es ums Digitalisieren selbst, also um die Vorarbeit sozusagen. Und jetzt geht es in diesem Projekt eben darum, das Ganze auch niedrigschwellig zu vermitteln. Und es geht eben auch darum, diese Datenbank bekannter zu machen. Und am besten schafft man das sicherlich auch über Persönliches. Und viel persönlicher als jetzt die Nachrichten von Max Hamburger ist kaum möglich. Und genau, so ist das entstanden.
Nur noch mal zum Verständnis. Diese Datenbank Jüdisches Leben in Unterfranken, die ist ja jetzt zu finden auf den Internetseiten des Stadt- und Stiftsarchivs. Und dort sind quasi alle Daten, Fakten, Bilder, die wir so wissen über die, oder die wir heute noch kennen, nachvollziehen können,
ja,
zum jüdischen Mitbürgern aus Aschaffenburg oder nein, Unterfranken,
richtig,
hinterlegt.
Genau. Also man sieht Stammbäume beispielsweise. Man sieht, wo sind denn Max' Eltern geboren worden? Man sieht die Bezüge. Wo ist denn seine ältere Schwester hingezogen? Wen hat sie geheiratet? Hatten die Kinder? Man kann das wunderbar nachvollziehen. Und das Ganze ist eben auch angereichert mit zum Beispiel Eheurkunden oder Adressnamen. Und es gibt ja dieses Häuserbuch auch im Archiv. Und dann kann man, ist das noch mit eingescannt mitunter, dass man sieht, okay, in welchem Haus haben sie gewohnt? Was ist eigentlich mit diesem Haus passiert? Das ist wirklich sehr nachvollziehbar und gut gemacht. Ja.
Das ist quasi das Rückgrat für jede Erinnerungsform, die es hier geben kann.
Ganz genau.
Wenn wir nochmal von der Vermittlung reden, also wie war das nochmal? Es geht jetzt Mitte Februar los mit den WhatsApp, die dann mehrmals die Woche auf mein Handy kommen. Mhm. Und wie lange läuft es dann?
Genau, also am 16. Februar beginnt es und es ist ein Mittwoch und die Nachrichten kommen immer mittwochs, freitags und sonntags. Und das Projekt wird laufen bis 11. März.
Okay. Und danach, also du hast dir so viel Arbeit jetzt gemacht und dann ist das WhatsApp-Projekt zu Ende? Sind die Infos dann noch irgendwo zu finden?
Ja, das WhatsApp-Projekt ist dann tatsächlich zu Ende. Das ist zeitlich begrenzt, aber man wird die Nachrichten und den ganzen Content, der eben auch über WhatsApp vermittelt wurde oder verschickt wurde, den wird man auf der Seite Aschaffenburg 2.0 abrufen können. Allerdings erst, nachdem das Projekt abgeschlossen ist, weil wir möchten es schon auch ein bisschen feiern, dass es ein WhatsApp-Projekt ist. Und wir freuen uns über Rückmeldungen und Anregungen. Also es wäre super, wenn da möglichst viele dabei sein werden.
Ich würde sagen, wer diesen Podcast jetzt bis zum Schluss gehört hat, kann direkt in die Shownotes gehen und sich direkt anmelden. Jenny, ich werde mich auf jeden Fall anmelden. Mich hast du sehr neugierig gemacht. Ich bin total, also ich freue mich auf das Projekt. Ich finde es gut, dass es sowas jetzt auch in Aschaffenburg gibt. Und ich bin sehr gespannt, jetzt auch bald den Max Hamburger kennenzulernen.
Ja, das freut mich sehr. Und meldet euch alle an, es lohnt sich. Danke, Moni.
Vielen Dank dir, Jenny.